Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von Solvemate. Wir bei Solvemate sind eine KI-basierte Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Supportagenten lösen können. Wir sind ja bei The Art of Customer Service ein neues Format, heute in Episode 2. Deswegen nochmal der Hintergrund, was machen wir hier eigentlich? Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien sich im Kundenservice-Bereich entwickeln und ganz viele andere spannende, innovative Themen rund um das Thema Customer Service und Service Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema Kundenservice-Kennzahlen, Kundenservice-KPIs, die Magie hinter den Zahlen und was man eigentlich wissen muss, was man messen muss, um guten Kundenservice zu machen. Dazu habe ich einen Experten bei mir. Mir gegenüber sitzt Björn Bauer, Manager Solutions Consulting von Zendesk. Und das ist vielleicht ein guter Intro. Was ist eigentlich ein Manager Solutions Consultant? Was machst du bei Zendesk?
Ja, hallo Erik. Danke für die Intro. Ich habe gerade überlegt, ob dreifacher Kanu-Weltmeister, da ist eine Menge, ja, sozusagen Ausdauervermögen, Kraft und Beständigkeit vonnöten, um das zu erreichen. Ich glaube, es ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, was Kundenservice ausmacht.
Das ist ein guter Einstieg, Björn. Da komme ich gleich drauf zurück, was guten Kundenservice ausmacht und wie man den eigentlich erreicht und warum das langen Atem braucht.
Also Respekt erstmal für die Leistung, auch Solvemate aufgebaut zu haben. Mein Name ist Björn Bauer. Ich bin ja seit 6 Jahren mittlerweile bei Zendesk beschäftigt, war 12 Jahre vorher in einem Kundenservice-Team bei Core Media, habe davon auch viele Jahre ein globales Kundenservice-Team geleitet. Das heißt tatsächlich ja Kundenservice erlebt, wie er tagtäglich geleistet werden muss.
Ich habe also einen echten Experten mir gegenüber sitzen. Nicht jemand, der sozusagen jetzt mal so in den CRM-Ticketing-System eingestiegen ist, sondern jemand, der das auch von der Pike auf gelernt hat. Finde ich gut.
Ja, genau. Ich wurde da reingestoßen, habe es gelernt und mittlerweile, glaube ich, kann ich von mir sagen, dass ich so ein bisschen was von der Welt des Kundenservices gesehen habe.
Sehr gut. Sozusagen Zendesk, für die Hörer, die es nicht kennen, also für mich ist Zendesk ein Begriff, eigentlich sehr bekannte Marke. Was bist du, was macht eure Firma in einem Satz?
Wann immer Unternehmen wichtig oder viel Wert darauf legen, dass die Kundenerfahrung wirklich reibungslos funktioniert, beziehungsweise reibungslos dann irgendwann in der Zukunft funktionieren soll, kann Zendesk helfen, mit der Software, die wir anbieten, genau dieses Kundenerlebnis zu gestalten, proaktiv zu gestalten, ganz wichtig, und nicht nur in so eine Art Reaktionsmodus zu verfallen. Also wenn wir von Service sprechen, dann ist das heute oftmals so der Gedanke, da sitzt jemand, der wartet darauf, Probleme zu behandeln, aber dass ich das ganze Thema eben auch proaktiv angehen kann, ist eben die andere Seite der Medaille, die viele außer Acht lassen, und Zendesk kann eben genau an der Stelle helfen.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt. Und für uns gibt es in Sachen Customer Service eigentlich nur eine Adresse, nämlich unseren Partner Zendesk. Und heute sitze ich hier mit Andreas Mahl, der als Direktor Marketing bei Zendesk wirklich extrem viel Wissen zu teilen hat. Andreas, für viele ist Zendesk ja irgendwie als Support-Ticket-System noch im Kopf abgespeichert, aber ihr seid ja inzwischen viel, viel mehr. Wie sieht Zendesk heute eigentlich aus?
Ja, wir haben natürlich als Support-Ticket-Lösung angefangen, Omnichannel-fähig natürlich, aber über die Jahre hat sich der Markt natürlich deutlich gewandelt, die Kommunikationsgewohnheiten haben sich geändert. Damit haben wir uns auch angepasst und sind heute eine Kundeninteraktionsplattform, die wirklich an jeder Stelle der Customer Journey Mehrwert bieten kann.
Und was genau meint ihr, wenn ihr sagt, ihr seht euch als Kundeninteraktionsplattform?
Ja, wir haben wirklich sämtliche Kanäle integriert. Das heißt, wir können auch Communities bespielen, Messaging, Chatbots einbinden, sodass wirklich den Kunden über sämtliche modernen Kommunikationskanäle sofort und auf eine einfache Weise Support mit kontextbezogenen Informationen geboten werden kann. Und das schafft wirklich gute Customer Experiences.
Das klingt extrem spannend. Wenn ich jetzt Lust habe auf eine Zusammenarbeit mit euch, wo kann ich euch denn eigentlich mal treffen?
Wir haben auf der Webseite immer unsere Events unter Ressourcen. Könnt ihr da schauen, welche Events es gerade gibt. Auf der CCW sind wir. Wir bieten eine Roadshow an. Überall, wo es tatsächlich um das Thema Customer Experience geht, versuchen wir auch vor Ort zu sein.
Alles klar, da hat man, glaube ich, so richtig Lust bekommen. Und wenn das für euch, liebe Hörer, interessant ist, dann schaut euch Zendesk doch jetzt auch einfach mal selbst an unter digitalkompakt.de/Zendesk. Und wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Für mich seid ihr ein System, wo der Agent arbeitet. Das heißt, wenn ich eine Anfrage im Kundenservice habe, seid ihr ein Ticketing-System. Der Agent arbeitet darin, beantwortet die Anfragen. Und deswegen seid ihr auch ein guter Partner für diese, oder bist du heute ein guter Partner für diese Sendung. Denn alles, was im Kundenservice passiert, sollte ja über ein System laufen. Und dieses System stellt wiederum Zahlen zur Verfügung. Und ich glaube auch, also ich weiß, dass es im Sendes auch ein Dashboard dazu gibt. Und deswegen bist du heute als Experte sozusagen mit dabei. Und wir sprechen darüber, welche Zahlen man messen muss, warum man die messen muss. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ich starte mal direkt und ich sage, sind Kundenservice-KPIs Vorstandsthema oder relevant nur für den Kundenservice?
Absolut Vorstandsthema. Zumindest dann, wenn mir als Vorstand wichtig ist zu verstehen, an welchen Stellen, und da komme ich wieder auf das Kundenerlebnis zurück, an welchen Stellen das Kundenerlebnis etwas ist, das ich aktiv gestalten möchte. Also wenn ich eine Software anbiete beispielsweise oder ich biete Ware an und ich warte nur darauf, dass irgendwas schief geht und dann ist da jemand in meinem Callcenter oder meinem Team, der Gespräche entgegennimmt und dafür brauche ich einen Dienst, dann ist das das eine und dann kann ich sagen, okay, hier ist das Team, ihr arbeitet und wenn was reinkommt, bearbeitet ihr das und fertig. Wenn ich aber an die Stelle komme, dass ich überlege, wie kann ich denn aus dem, was ich tue, das Optimale rausholen beziehungsweise es so gestalten, dass meine Kunden eben eine große Loyalität entwickeln. An den Stellen, und da sollte ich als Vorstand, glaube ich, schon dran interessiert sein, kann ich eben auch schauen, welche KPIs weisen denn darauf hin, mein Kundenservice gut arbeitet, ob es Rückschlüsse zu ziehen gibt, die es mir erlauben zu optimieren an der einen oder anderen Stelle.
Du hast gesagt, Kundenservice ist Vorstandsthema. Ist es nur Vorstandsthema, Zahlen zu messen oder werden auch im operativen Team Zahlen gemessen?
Ah ja, ganz wichtig. Also du musst dir vorstellen, ich bin sicher, du weißt das, aber in einem Kundenservice sitzen Menschen, die eine unglaubliche Fähigkeit haben, Probleme anderer Menschen, anderer Organisationen anzunehmen, sich ihrer eigen zu machen und dann daran zu arbeiten, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Und wenn ich nicht abends nach Hause gehen kann, meine Frau fragt mich, wie war dein Tag? Und man muss sich das vorstellen, ich habe den ganzen Tag nur mit Problemen zu tun. Und ich habe den ganzen Tag nur damit zu tun, dass jemand anderem geholfen werden muss. Ich muss aber trotzdem am Ende des Tages in der Lage sein, sagen zu können, ob das ein guter Tag war für mich oder ob es ein schlechter Tag war. Da kommen wir wieder auf diese Vorstandsthemen zurück. Ein guter Tag aus Vorstandssicht. Ich habe dazu beigetragen, dass wir unsere Services, unsere Waren besser verkaufen können. Operativ, wie war unsere Reaktionszeit zum Beispiel? Wie lange dauert durchschnittlich eine Interaktion mit dem Kunden? All das sind Dinge, die ich im Auge behalten muss, damit ich mich verbessern kann. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, was ich nicht messen kann, kann ich nicht verbessern. Mhm. Und das gilt umso mehr auch für das Operative. Also wann ist ein Kundenservice-Team wirklich gut? Wann ist es eine geölte Maschine? Wann kann ich mich drauf verlassen?
Das können wir ja schon mal festhalten, sozusagen. Was man nicht messen kann, kann man auch nicht optimieren. Und gerade heutzutage in unserer Welt, wo die Wechselkosten zu anderen Anbietern nicht unbedingt so groß sind, gerade da ist es wichtig, dass Kunden eine Beziehung zur Marke aufbauen. Und ich stelle mir vor, im E-Commerce oder in anderen digitalen Produkten kaufe ich was und ich könnte es auch beim Wettbewerber kaufen, aber die Interaktion mit der Marke ist ja das, was zum Schluss hängen bleibt. Und ich höre laut und deutlich von dir sozusagen, dass Kundenservice-Interaktion wichtig ist und vor allem auch deswegen im Vorstand sozusagen auf Management-Ebene analysiert werden sollte. Es gibt aber auch eine operative Ebene. Haben wir schon das erste gelernt? Zwei verschiedene Sichtweisen. Einmal sozusagen von dir aus dem Team heraus. Hat der Agent einen guten Tag? Hatte das Team einen guten Tag? Gab es vielleicht Probleme in einem Land oder mit nur einer Produktlinie? Aber auch sozusagen diese Vogelperspektive von oben, wo man sich einfach vielleicht nicht auf dem täglichen Intervall, aber updaten lassen sollte, was eigentlich gemessen werden will. Ich würde gern die Sachen zweiteilen und mal so versuchen. Einerseits, ich bin Vorstand einer Firma oder Geschäftsführer. Und was würde ich gern wissen wollen über meinen Service? Was auch so ein bisschen gleichzusetzen ist mit dem Teamlead oder dem Leiterkundenservice, dem Head of Customer Service, je nachdem, wie das organisiert ist. Also die Management-Ebene des Teamleads oder vom C-Level und die operative Ebene. Das heißt, was schaut man sich so auf dem Schlachtfeld jeden Tag an? Jede Woche. Lass uns das mal trennen und versuchen zu beschreiben, was man messen sollte. Fangen wir mit der Vogelperspektive an. Was sind so die 3 bis 5 wichtigen Zahlen, die im Kundenservice gemessen werden sollten, deiner Meinung nach?
Also aus Vorstandsebene oder Vorstandssicht ganz klar, dass ich erstmal zuallererst wissen sollte, wie zufrieden sind eigentlich die Kunden mit mir. Und da gibt es verschiedene Messmethoden, es gibt verschiedene Kennzahlen, die man nehmen kann. Da ist zum Beispiel die Kundenzufriedenheit, die klassische Maßeinheit dafür, wie zufrieden denn mein Kunde ist. Wir bei Zendesk messen traditionellerweise ganz schnell, unkompliziert, wie zufrieden ist denn der Kunde mit der Interaktion gewesen. Mhm. Das heißt, Daumen hoch, Daumen runter, ob ich jetzt Pfeil hoch, Pfeil runter mache oder Ja oder Nein frage, sind sie zufrieden? zufrieden mit der Interaktion, bleibt dem Kunden überlassen. Aber
auf einer Ja-Nein-Skala oder auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen?
Genau, da wollte ich gerade zu kommen.
Okay.
Es gibt auch die Methode, da mehrere Sterne zu messen oder eine Skala vorzuschlagen. Wir sagen bewusst, dass es einfach sein soll und dass ich das Geschenk, dass mir der Kunde eine Rückmeldung gibt, nutzen sollte oder die Bereitwilligkeit des Kunden nutzen sollte, indem ich es sehr einfach mache. A oder B, bist du zufrieden, ja oder nein, ist sehr einfach zu beantworten. Ich glaube, die Rückläuferquoten, die wir durch diese einfache Art und Weise zu fragen, für sich sprechen. Normalerweise hat man dort Rückläuferquoten in so klassischen Kundenrückfragen von 2 bis 5, maximal 10%. Ich habe tatsächlich durch die Bank weg Zahlen von 30 bis zu 48% gesehen. Mhm. Das heißt, fast jeder zweite Kunde in dem maximalen Fall gibt mir Feedback, wie denn die Interaktion gelaufen ist. Das ist ein Geschenk.
Nach der Interaktion mit dem Kundenservice fragst du, wie hat Ihnen das gefallen?
Genau.
Als Follow-up-E-Mail oder auch sozusagen, je nachdem, wie der Kanal war. Und dann sagst du Daumen hoch, Daumen runter.
Genau.
Okay.
Das kann ich in einer anderen Variation auch mit Sternen tun. Es gibt auch Kunden von uns, die das mit Sternen genauso benutzen. Denen ist es lieber, dass sie Mittelwerte haben. Das ist tatsächlich aber jedem selber überlassen, wie er das machen möchte.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und ihr kennt das. Man hat als Kunde eine Frage oder ein Problem und schreibt einem Unternehmen eine Mail. Danach hört man lange oder vielleicht nie wieder etwas von besagtem Unternehmen. Oder man ruft an und hängt dann erst einmal eine gefühlte Ewigkeit in der Warteschleife. Klar ist, das Unternehmen verliert mit jeder Sekunde wertvolle Pluspunkte bei seinen Kunden und nichts ist mit der Kunde ist König. Unser Partner, das Münchner Unternehmen Messenger People, ändert dies und zwar tagtäglich, indem es mit seiner Messenger-Kundenservice-Plattform eine Alternative bietet. Damit können Unternehmen ihren Kunden ganz einfach Service via WhatsApp, Facebook Messenger oder iMessage anbieten. Und das ist mehr als erwünscht von den Kunden. Laut einer repräsentativen Studie von YouGov zufolge will knapp die Hälfte der deutschen WhatsApp-Nutzer Messenger-Kundenservice. Und das über alle Altersgruppen hinweg, von der Generation Z über die Millennials bis hin zu den Silversurfern, weil es einfach angenehmer ist. Multimedialer, kundenfreundlicher, schneller, aber auch einfacher. Und die Liste der Unternehmen, welche die Vorteile von Kundenservice via Messenger für sich entdeckt haben, wird täglich länger. Nur mal ein paar Beispiele. TUI, Intersport, BMW, Hess Natur, Unity Media, sie alle setzen bereits auf Kundenservice via Messenger. Damit konnten bereits Serviceanfragen per Telefon um 60% reduziert und bis zu 80% an Anfragen dank Chatbots automatisiert werden. Wer jetzt neugierig auf The Next Level of Customer Service geworden ist, das Messenger People Team ist bald in Berlin auf der Call Center World, der CCW, der Leitmesse für Kundendialog und Service. Und wer schnell ist, kann sich über Messenger People noch ein kostenloses Ticket sichern. Einfach auf digitalkompakt.de/ccw gehen. Und hier gibt es auch Infos zu den spannenden Vorträgen zum Thema Kundenservice via Messenger. So. Dann hoffen wir mal, dass der Kunde bald tatsächlich wieder König ist. Und für euch, weil unsere Hörer sind ja auch König, wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Also die Dimension User Satisfaction, wie zufrieden bin ich mit dem Service?
Ja.
Da sagst du jetzt wahrscheinlich dann Daumen hoch geteilt über Daumen runter als prozentualer Score. Da gibt es noch andere Scores, wie zum Beispiel den CSAT, Customer Satisfaction Score, wo man auf einer Skala von 5 Sternen berechnet, wie viele Prozent 4 oder 5 Sterne gegeben haben und wie viele 0 bis 1 Sterne. Man kann NPS machen, was auch sozusagen der Net Promoter Score auf einer Skala von 1 bis 10 ist auch eine definierte Zahl. CSAT versus NPS würde ich später nochmal aufnehmen. Es ist ein sehr spannendes Thema, was und warum man eigentlich messen sollte. Können wir noch mal ein Deep Dive gleich machen. Aber ich habe verstanden, erste Dimension, wie zufrieden sind die Kunden mit dem Kundenservice? User Satisfaction.
Genau. Was mir aber noch mal wichtig ist zu erwähnen, ist tatsächlich, warum es diese Entscheidung gibt, zu sagen, es möglichst einfach zu machen. Mhm. Wenn ich ein Sternsystem habe, habe ich zwar wahrscheinlich eine sehr präzise Erhebung. Ich als Mensch, mir fällt es oftmals schwer, auch einzuschätzen, okay, wie war denn das jetzt? Am Ende bin ich meistens zufrieden mit der Interaktion oder nicht. Wenn nicht, dann bleibe ich entweder dran oder ich höre gefrustet auf. Dann kommen wir zum Net Promoter Score, das besprechen wir später nochmal. Das ist die eine Seite, es einfach zu machen. Die andere Seite ist, dass wenn ich eine möglichst einfache Erhebung mache, die Handlungsanweisung ziemlich klar ist. Mhm. Also da ist jemand nicht zufrieden, ist eine ziemlich deutliche Sprache. 1,5 Sterne, 2, vielleicht 3, ist das eine klare Sprache. Mhm. Ich habe schon viele Kunden erlebt, die sagen, ja, ich habe den angerufen, hat mit 3 Sternen bewertet. Wie können wir dann noch helfen? Sagt er, nö, ich gebe nie mehr als 3 Sterne. Und da bin ich eben in einem binären System, also sprich nur Ja oder Nein zu messen, zufrieden, nicht zufrieden, durchaus handlungsfähiger aus meiner Sicht.
Ich habe also verstanden, du sagst einerseits eine einfache Messbarkeit, eine klare Anweisung, weil Kundenservice ist, ich bin happy oder ich bin nicht happy. Das verstehe ich. Wir haben bei unserem Produkt uns auch jetzt entschieden, die Happiness-Skala mit Daumen hoch, Daumen runter zu machen. Ist interessanterweise, das wusstest du jetzt noch nicht.
Nee.
Aber wir messen das auch jetzt so, ob die Kunden happy sind. Wichtig ist ja auch, sich das Thema Survivor Bias zu überlegen. Statistisch gesehen ist ja die Frage, wenn ich es schwieriger mache, einem Kunden ein Feedback zu geben, dann werden sich nur eine bestimmte Gruppe melden. Aber man will ja, dass, du sagst, eine hohe Prozentzahl sich meldet. Und wenn sich 30% melden auf eine einfache Nachfrage, hat sie Ihnen gefallen, Daumen hoch, Daumen runter, ist das besser, als wenn sich nur 5% melden. Aber diese Stichprobe kann ja auch nicht repräsentativ sein. Gibt es noch weitere Dimensionen, die man sich anschauen sollte auf Vorstandsebene?
Auf jeden Fall. Also wie effektiv bin ich im Kundenservice? Wie sind beispielsweise die Kosten pro Ticket, die anfallen? Ganz klassisches Messsystem zu sagen, okay, wie viele Anfragen bekommen wir rein über den im Kundenservice? Wie teuer sind meine Agenten? Wie teuer ist mein Kundenservice, meine Kundenservice-Organisation? Ich muss das im Auge behalten. Also ich kann mir nicht unendlich Zeit nehmen für meine Kunden, da laufen die Kosten aus dem Ruder. Das ist für mich als, wäre für mich als Vorstandsmitglied sehr, sehr wichtig, das vor dem Kostenhintergrund im Blick zu haben.
Ja, und auch als Leiter Kundenservice sollte man das wissen. Gerade bei Thema Cost per Ticket, das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu definieren. Lass uns mal die Zahl noch ein Stück tiefer eingehen. Würdest du sagen, Kosten pro Ticket oder Kosten pro Anfrage? Weil ein Kunde kann ja zur gleichen Anfrage dreimal eine E-Mail schreiben. Das heißt, würdest du das pro Anfrage oder pro Interaktion rechnen? Das ist die erste Frage. Und die zweite, gerade so Overhead-Kosten, wie wird der Leiter Kundenservice eigentlich mit in die Kosten des Service-Teams eingerechnet? Weil man muss ja überlegen, die Zahl ist das eine, aber wie sollte man sie richtig messen?
Ja, also da verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was so strategisch wichtig ist und was operativ wichtig ist, schon einmal. Weil genau an der Stelle, ich antworte einem Kunden, der ist, aber aus welchen Gründen auch immer, nicht zufrieden mit meiner Antwort, meldet sich wieder bei mir. Schon in eine andere Messdimension. Also du hast es eben erwähnt, nämlich die erste Reaktionszeit, die ich zeige, also die erste Zeit, bis der Kunde sagt, okay, ich habe eine Antwort erhalten, und die erste Zeit, in der oder das erste Mal, zu dem das Ticket geschlossen wird, die Anfrage beantwortet wurde und ich denke, dass der Kunde damit glücklich ist. Dann kommt er aber wieder und dann geht ja quasi eine neue Zeitrechnung los, nämlich die Zeit der Anfrage, der zweiten Anfrage bis zur zweiten Antwort. Insgesamt ist es aber wichtig, die Gesamtzeit zu sehen, denn ich muss ja darauf schauen, dass ich möglichst effizient die Zeit der Agenten nutze. Das heißt, schnell zu antworten ist wichtig.
Also aus der Vogelperspektive würdest du jetzt zusammenfassen, es geht um das Kundenanliegen, durch das man teilen sollte. Das heißt, wenn ein Kunde sich dreimal melden muss zu einem Anliegen.
Habe ich genauso schlecht.
Genau, dann habe ich auch schlecht performt, weil die Kosten, und das meine ich jetzt nicht nur mit Euro-Kosten der Firma, die Kosten sind ja auch beim Kunden. Wenn ich wegen einer einfachen Anfrage dreimal anrufen muss oder dreimal schreiben, bin ich auch unzufrieden. Deswegen habe ich verstanden, ich würde optieren für pro Kundenanliegen, nicht pro Kontakt. Und das sozusagen ist wichtig zu verstehen, wenn man durchschnittlich vielleicht 1,7 Kontakte hat, einfach mal um irgendeine Zahl in den Raum zu werfen, dann geht die Zahl um faktisch Faktor 2 hoch oder runter, je nachdem, wie man sie rechnet. Also für unsere Hörer ist es wichtig, die richtige Basis zu haben und die auch richtig zu definieren. Würdest du sagen, da gibt es eine Silver Bullet im Sinne von, so muss man es tun? Oder würdest du sagen, das muss denn jede Firma für sich entscheiden?
Ich glaube, dass es durchaus Best Practices gibt. Aber am Ende muss ich genau schauen, mit wem habe ich es zu tun, was für ein Produkt betreue ich oder supporte ich, wie ist die Wertschöpfungskette. Ich glaube, es ist schwer, das eine Mittel für alle Branchen, für alle Geschäftsfelder etc. Ich kann ja auch einen internen Kundenservice haben und da gelten wieder ganz andere Regeln. Dennoch muss ich auf die gleiche Metrik schauen.
Ja, habe ich verstanden. Also wir haben besprochen, Metrik 1, Kundenzufriedenheit mit der Interaktion, Metrik 2, Effizienz, sozusagen sowas wie Cost per Ticket oder Cost per Anfrage. Welche weiteren Dimensionen sollte man sich anschauen? So ein Dashboard, wie ich mir vorstelle, wie irgendwie eine Grafik oder sowas in die Richtung, hat ja immer verschiedene, die wichtigsten Dimensionen. Was gibt es noch, was wichtig ist?
Ganz klassisch, woher kommen eigentlich diese ganzen Anfragen? Omnichannel ist das Wort, das ja alle benutzen, wenn es darum geht, über alle Kanäle hinweg erreichbar zu sein und auch dann über eine Oberfläche bearbeiten zu können. Ich muss aber auch wissen, wohin bewegen sich denn meine Kunden in ihrem Bedürfnis, mit mir in Kontakt zu treten. Also nutzen die den Chat, nutzen die andere klassische Kanäle. Ich glaube, dass das erstmal als Grundbasis dessen, was ich verstehen muss über meinen Kundenservice, sehr, sehr wichtig ist.
Ja, man sollte da wissen, wie 4000 Leute kontaktieren mich über Telefon, über Chat, über E-Mail, über wie viel kommen über den Chatbot rein oder wie viel kommen über WhatsApp oder über Facebook Messenger. Das ist ein Must-Have-Chart, so eine Absolut. Art Stacked Bar-Chart, den man sich anschaut, wie entwickelt sich das über die Zeit. Das muss ich einfach wissen. Ich würde noch sagen, ich hatte selbst mal eine E-Commerce-Firma, dass ich noch wissen muss, wie sich die Kundenkontaktquote entwickelt daraus. Das heißt, wenn man weiß, wie viele Bestellungen man hat oder Subscriptions oder Kunden, kann man errechnen, wie viele Kunden melden sich eigentlich prozentual zu meinem Umsatz und geht diese Quote hoch oder runter. Und ja, das ist so ein bisschen zu Cost per Ticket, mit dem hängt das zusammen, aber es ist eine andere Information, nämlich wenn ich dann korreliere meine Kundenanfragen und die Anzahl Tickets, dann komme ich auf die Contacts per Order oder Contacts per Customer per Month, sowas in der Richtung.
Jede Interaktion ist ja auch für mich die Möglichkeit, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, eventuell über weitere Produkte. Ein Paradebeispiel von Firmen, die das so machen, sind seit Ewigkeiten Kommunikationsunternehmen, Telekom, O2, Telefonica, wie sie alle heißen, die wirklich Meister darin sind, aus einer Anfrage, die ich habe, hey, ich wollte mich mal erkundigen, wie das hier in dieser Rechnung aussieht, und dann im nächsten Moment höre ich über einen neuen Tarif, der mir angeboten wird. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich solche Angebote schon angenommen
habe. Ich finde gut, dass du das ansprichst. Ich hatte das letzte Woche erst, dass ich meinen Telefonvertrag verändern wollte, neuer Datentarif, ein bisschen anpassen. Und ich hatte zufällig eine Woche später einen Anruf, die gesagt haben, wenn Sie jetzt hier den Vertrag für Ihren Partner noch abschließen, dann kriegen Sie ein Tablet dazu. Und das ist eine Frage der Kundenkontaktstrategie. Exakt. Und vielleicht, also nicht vielleicht, Telefonverträge werden wahrscheinlich so verkauft sein, sonst würden es die großen Telekommunikationsanbieter nicht machen. Ja. Aber das vielleicht auch an unsere Hörer. Ich finde gut, dass du das ansprichst. Die Kundenkontaktstrategie hängt vom Geschäftsmodell ab. Und Kundenkontakt kann auch Revenue bedeuten. Ist nicht immer ein Cost-Center.
Absolut, absolut. Ich scheue so ein bisschen davor, immer Profit-Center und Cost-Center zu benutzen, weil ich glaube, dass wir heutzutage darüber hinaus sind oder hinweg sind, das so schwarz und weiß zu betrachten, weil viel zu viele Chancen darin stecken, mit meinen Kunden in Kontakt zu treten und auch die Loyalität, die sich daraus entwickeln kann, nicht zu unterschätzen ist.
Das ist interessant, dass du das sagst. Einerseits gibt es ja eine nicht direkte Zuordnbarkeit zwischen Kundenkontakt und dem Umsatz mit dem Kunden. Das heißt, es ist ja die ganze Customer Journey und die ganze Customer Experience. Aber wenn wir sagen Cost per Ticket, dann müsste man logisch auch sagen den Revenue per Ticket. Das heißt, wenn man sozusagen Upselling aus einem Kundenkontakt heraus innerhalb vielleicht eines Zeitraums von 30, 60, 90 Tagen, wiederum Definitionsfrage der Firma hat. Kundenservice kann auch Revenue Generator sein, nicht nur Kostentreiber.
Absolut.
Verstanden. Wir haben jetzt also schon zusammengefasst das Thema User Satisfaction, wir haben über das Thema Effizienz, Kosten oder auch Revenue per Ticket gesprochen, genereller Service Need, das heißt, wo kommen meine Kontakte eigentlich her? Glaubst du, das reicht schon für den Vorstand oder brauchen wir noch mehr?
Na, es reicht dann, wenn ich, sagen wir mal, nicht weiter eingreifen will und einen groben Überblick haben möchte. Natürlich kann ich noch weiter einsteigen und ich weiß zum Beispiel, dass es für Apple ganz wichtig ist, diesen Net Promoter Score wirklich sehr hoch zu halten. Sie haben ja auch, wenn nicht den Besten, einen der Besten überhaupt global. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort der Vorstand sehr darum bemüht ist, auch so einen Net Promoter Score sehr hoch zu halten, der letztendlich davon spricht, wie loyal sind dann meine Kunden überhaupt.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zefdesk, vorstellen. Wir benutzen Zefdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden. Und Zefdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zefdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbauung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zefdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und Zefdesk wird von der Offenburger Zefdesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter Zefdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten 3 Monate sichern, wenn du einfach auf zefdesk.de/digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes. Du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Aber merk dir das schon mal vorweg, zefdesk.de/digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten 3 Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
Ja, dann steigen wir doch da direkt ein und sprechen dann gleich über operative Zahlen. Wir haben jetzt einmal so die Vogelperspektive, was sind so die wichtigsten Zahlen, beleuchtet. Jetzt kurzer Deep Dive, CSAT, NPS, was ist eigentlich der Unterschied? Du hast gesagt noch, ihr messt es noch anders. Mhm. Sag mir doch mal, was ist der Net Promoter Score? Was ist ein typischer CSAT und wie berechnet ihr es? Was sind die Unterschiede und gibt es da eigentlich das Richtige oder was Falsches? Oder muss man sich für einen entscheiden?
Nee, muss man überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich das sehr, sehr gut ergänzt und man beides tun sollte. Vielleicht sogar auch eine dritte Sache, aber darauf gehe ich dann gleich noch ein. Meine Empfehlung ist, die Kundenzufriedenheit nach jeder Kundeninteraktion zu messen, nämlich über diesen CSAT, wie er klassischerweise genannt wird, diese CSAT-Befragung.
Was heißt CSAT übersetzt?
Customer Satisfaction.
Ja, okay.
Ist sozusagen diese Abkürzung dafür. Kundenzufriedenheit messe ich nach jeder Interaktion, nach jeder abgeschlossenen Interaktion mit dem Kunden. Das heißt, wie du gesagt hast, 0 bis 5 Sterne oder 1 bis 5 Sterne, Daumen hoch, Daumen runter, in welcher Form auch immer. Wichtig ist, dass es einfach ist und dass ich viele Zahlen bekomme, zurückbekomme, sodass ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie ich mich denn mache mit meinem Kundenservice. Hilft mir nicht, wenn einer von 100 Kunden da antwortet.
Ja, das ist auch eine ganz klar actionable Advice, den ich jetzt davon raushöre. Mach's einfach, den Kunden das zu messen und hab eine hohe Rückläuferquote.
Ja, also kurzes Beispiel. Ich wurde neulich gefragt von einer Firma, wie denn zufrieden ich mit der Interaktion bin. Und ich bekam ungelogen 5 Seiten, mindestens 3 Fragen, die ich zu beantworten hatte. Ich bin aus der Branche und ich bin immer sehr, sehr geneigt, den Leuten, die dort arbeiten, zu helfen, weil ich irgendwie eine Verbundenheit natürlich spüre. Ich komme ja oder bin ja in der Branche zu Hause. Und nehme mir dann auch oftmals Zeit, aber daraus wird deutlich, dass je komplizierter ich es mache und je aufwendiger, desto größer ist das Geschenk, das man erwartet von dem Kunden, nämlich die Zeit, die kostbare Zeit. Wenn ich es einfach mache und schicke eine E-Mail, ich muss nur auf einen Link klicken, um zu sagen, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden.
Oder direkt aus der E-Mail heraus auf den Knopf.
Wunderbar.
Die mag ich immer, genau. Diese E-Mails, wo man klickt und direkt mit diesem einen Klick ist schon beantwortet.
Genau, so läuft das eben auch.
Habt ihr das auch
in so ein Software? Bei euch? Ja, genau so läuft es. Und die hohen Rückläuferquoten kommen ja nicht von ungefähr, nämlich genau aus dieser Einfachheit heraus. Das wiederum jeden Tag zu messen, ist das eine, steht im Kontrast zu dem, was ich mit dem Net Promoter Score messe. Mhm. Und vielleicht zur kurzen Erläuterung, wir haben hier ja eine Skala von 0 bis 10. Das heißt, ich werde meistens gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie zu uns wiederkommen oder ein Produkt von uns wieder benutzen und so weiter. Ich habe schon Abwandlungen gesehen, dass man das wiederum runterbricht auf einzelne Interaktionen. Mhm. Also sprich, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unseren Buchungsservice wieder benutzen werden? Habe ich eine sehr differenzierte Meinung dazu, nämlich, ich weiß nicht, ob ich das so oft benutze. Also ich bin eher dafür, die Gesamtloyalität zu dem Unternehmen zu messen, weil es mir hilft, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie treu sind denn meine Kunden mir und meinem Service gegenüber.
So eine Art Loyalitätsmessung. Ich stelle mir die Frage immer, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie weiterempfehlen im Vergleich zu, wie zufrieden waren Sie mit der Interaktion mit dem Service? Das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen.
Genau. Also einfaches Beispiel. Ich kann einen versauten Burger bei McDonald's haben, aber grundsätzlich bleibe ich McDonald's-Fan.
Weil du Cola über Pepsi magst.
Aber genau.
Oder andersrum.
Aber den Burger mochte ich gerade nicht. Und wenn ich quasi diese Befragung zu wichtig mache, wie denn der Burger war, auf Loyalitätsebene hebe, dann kann ich eben sehr schnell auch zu einem schlechten Ergebnis kommen, weil ich eben die falsche Frage stelle.
Björn, wir hatten jetzt gerade über Net Promoter Score gesprochen und wir definieren ja mal alle Begriffe hier. Kannst du kurz die Erklärung zum Net Promoter Score geben?
Ja, also grundsätzlich, wir messen ja von 0 bis 10 die Rückläufer, die zurückkommen. Dabei werden nur 9 und 10 als Punkte auf unserer Seite gemessen. 7, 8 zählen wir nicht mit. Das sind diejenigen, die quasi uns neutral gegenüberstehen. Und 0 bis 6 ziehen wir von der Zahl der 9 und 10 wieder ab, sodass wir am Ende eine Zahl erhalten über alle Antworten hinweg, die dann unseren Net Promoter Score darstellen.
Net Promoter Score, sagt ja auch der Name, die Netto-Promotoren. Das heißt, die positiven 9 bis 10 minus die 0 bis 6, die negativen waren.
Exakt.
Ist auch interessant, wenn ich das vergleiche mit, du hast vorher gesagt, Daumen hoch, Daumen runter ist super actionable. Im Sinne von, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, dass ich heute den Anruf bei dem Agenten hatte. Im Vergleich zu, wie sollte ich eine 5 oder eine 4 oder eine 3 interpretieren? Das kann man nur aggregiert sehen, wenn 10.000 Leute sozusagen oder bei Apple im Vorstand Millionen Leute den Net Promoter Score ausfüllen. Und wenn der von 80 auf 70 geht, dann sehe ich das. Man der Marke irgendwas nicht so stimmt besonders. Dann da nicht. Ist also auch eher eine strategische Zahl als eine operative.
Ja.
Verstanden. Das ist, glaube ich, ein Thema, das beschäftigt viele. Deswegen wollten wir noch mal einen kurzen Deep Dive machen, was es operative Zahlen und auch strategische Zahlen gibt. Das haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Wir haben jetzt sehr über diese Vogelperspektive gesprochen. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage, ich bin einerseits Agent oder ich bin sozusagen wirklich als Head of Customer Service für das Team verantwortlich. Das sind nochmal aus der operativen Sicht mehr so zwei Sichtweisen. Was sollte sich der Head of Customer Service, wenn wir uns von oben nach unten, so von Vorstandsebene ganz strategisch zu sozusagen Teamlead-Ebene runterschauen, was sollte der sich auf operativer Seite anschauen? Und dann vielleicht zum Schluss nochmal, was sollte ich als Agent mir eigentlich jeden Tag anschauen, wenn ich mir Zahlen anschaue und du hast gesagt, nach Hause gehe und meiner Frau sage, wie war heute mein Tag? Wie viele Menschen habe ich vielleicht sogar geholfen? Lass uns mit der Ebene sozusagen Head of Customer Service starten. Was sind so operative Team-KPIs?
Also natürlich quasi dieselben, die auch der Vorstand sich anguckt, nur heruntergebrochen auf Gruppen oder Individuen, sofern das erlaubt ist. Mhm. Das ist ja durchaus ein Thema, über das man auch nochmal sprechen kann, nämlich inwiefern solche Erhebungen betriebsratsrelevant sind etc. Mhm. Also da messen, wo ich es darf oder auf die Gruppe herunterbrechen, die ich messen darf. Ganz interessant finde ich, Zufriedenheit in Verbindung mit Themen zu bringen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich in der Lage bin zu sagen, wie zufrieden sind die Kunden mit einer bestimmten Gruppe zu einem bestimmten Thema, ist sehr interessant, weil ich dort abgeleitet direkt sagen kann, folgende Gruppe von Individuen braucht ein bestimmtes Training, ist produktmäßig noch nicht voll auf der Höhe. Und dann natürlich ganz konkrete und fundamentale Zahlen, wie lange brauchen eigentlich meine Agenten, um bestimmte Anfragen zu beantworten. Ja, klassischerweise, es kommt
mit etwas Agent rein. Meinst du die First Response Time, das heißt von Anfrage kommt rein, bis ich habe die Antwort, im Sinne von ich schreibe eine E-Mail, wann kriege ich die Antwort geschickt, die erste Antwort? Oder meinst du mit Handling Time, wie viel Zeit der Agent pro Case braucht?
Ja, und an der Stelle wird es sehr interessant. Nahezu alle Systeme bieten heutzutage eine Messung der Zeit von Eingang, lass uns mal bei einer E-Mail bleiben, der E-Mail bis zur Beantwortung der E-Mail. Mhm. Da sorgt das System dafür, da werden Zeitstempel gesetzt etc. Das misst aber natürlich die Zeit hinweg über Tage oder Wochen, wenn ich einen langsamen Kunden
habe. Es sollte hoffentlich nicht Wochen sein.
Nein, also auch das gibt es. Man mag sich wundern, aber es gibt Unternehmen, bei denen das so ist, aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss eigentlich auch in der Lage sein zu messen, welche Zeit hat mein Agent, mein Kundenservice-Mitarbeiter eigentlich mit der Beantwortung selber verbracht. Also sprich,
messt ihr E-Mail. Das bei Zendesk, wenn sozusagen der Agent tippt an der E-Mail, wie lange der pro Case oder pro Antwort braucht oder pro Telefonat?
Genau, also bei Telefonat ist klar, solange das Telefongespräch da ist. Beim Chat ist das auch relativ einfach, weil ich eben sagen kann, in dem Moment, wo aktiv gechattet wird, messe ich diese Zeit. In einem Ticket muss ich eben den zusätzlichen Aufwand betreiben, zu sagen, ich möchte, und das ist eine Konfigurationssache in Zendesk, also das ist jetzt nicht verbunden mit Entwicklungsarbeit oder so, sondern ich möchte die Zeit messen, in der die E-Mail im Fokus des Agenten steht. Die unterscheidet sich mitunter maßgeblich von der Reaktionszeit. Also kannst dir vorstellen, heute Morgen kommt was rein, ich beantworte es um 17.20 Uhr. Mhm. Das sind wirklich viele Stunden, die seitdem vergangen sind. Aber im Fokus stand es 5 Minuten.
Ja.
Und diese 5 Minuten, wenn ich diese messe, systematisch auf Mitarbeiter, auf Gruppen runtergebrochen, kann ich eben noch präziser sagen, bei welchem Wissen ist denn mein Agent besonders schnell? Mhm. Bei welchem ist er langsam? Gibt es Experten für ein bestimmtes Thema? Da wird es dann wiederum interessant, wenn wir mal darüber sprechen, wie sich so Kundenservice-Teams entwickeln können oder wie man sie aufstellen kann thematisch.
Hey, hier ist nochmal ganz kurz Joel von Digital Kompakt und ich wollte dich nur darauf hinweisen, das war ja wirklich eine spannende Folge The Art of Customer Service und wenn du den Einzelkanal abonniert hast, also The Art of Customer Service direkt auch abonnierst, kannst du morgen dir schon die nächste Folge anhören, wenn du dir sagst, wow, super spannend, ich will mehr davon. Da geht's manchmal ein bisschen schneller. Also tipp doch mal The Art of Customer Service in dein Suchfeld ein, entweder bei Spotify, bei iTunes und Co. und überleg, ob du das nicht auch mal direkt abonnieren willst. Ich würde es dir nahelegen.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann Customer Service Intelligence. Wenn ich jetzt ein größeres Team habe und ich habe mal 50 oder 100 Agenten da sitzen, dann sollte der Mitarbeiter mit der meisten Expertise vielleicht auch die Tickets geroutet kriegen. Und ich weiß, dass das Routing ein großes Thema ist. Auch wir sozusagen übergeben, der Chatbot übergibt dann an den richtigen Agenten. Und für verschiedene Lösungen, so nennen wir das, will ich das vielleicht einer bestimmten Gruppe von Agenten geben, ein bestimmtes Team, um vorzuqualifizieren, damit die halt effizienter antworten können, weil sie das jeden Tag machen. Und das ist, wenn man ein großes Team steuert, ist es auch wichtig, wie man die Requests verteilt.
Genau.
Sehr interessant. interessant, dass du sagst, da kann man, wir hatten ja, du hast gerade angesprochen, das Thema Betriebsrat, dann darf man das messen. Die eine Sache ist, ist es vielleicht sogar positiv für die Mitarbeiterzufriedenheit? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ja. Der Agency Set sozusagen, wenn er die Anfragen kriegt, die er gut kann, die ihm vielleicht sogar Spaß machen, wenn der Mitarbeiter, der Agent sagen könnte, wie happy war ich denn heute am Ende meines Tages mit den Anfragen, die ich bekommen habe und das zu korrelieren, mit welchen Anfragen er eigentlich beantwortet hat.
Das ist gut, dass du es ansprichst, weil auf Gruppenebene ist es für mich als Kundenserviceleiter sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass meine Leute immer glücklich sind mit dem, was sie tun. Mhm. Auf Vorstandsebene wiederum sehr wichtig, diese Kennzahl zu kennen. Wie hoch ist denn die Fluktuation in meinem Kundenservice überhaupt? Bin ich in der Lage, meine Mitarbeiter zu halten? Mhm. Woran liegt es, dass sie gehalten werden? Und da haben wir eben auch viel Erfahrung gesammelt mit unseren Kunden zusammen, dass eben Arbeit, die sehr stupide ist, wo ich immer nur das Gleiche schreibe etc., dafür sorgt, dass eben die Fluktuation unter Kundenservice-Mitarbeitern sehr hoch ist. Wenn ich da wiederum ja, Varianz reinbringen kann, Wissen intelligent verteilen kann im Team, sodass ich eine gewisse Dynamik da auch drin habe, dann ist das wirklich sehr hilfreich. Für mich als Kundenserviceleiter wichtig, sowas messen zu können, damit ich eben Rückschlüsse führen kann, habe ich die falschen Leute am falschen Platz sitzen oder andersrum, muss ich eventuell Teams stärken, Positionen stärken, die mir helfen, mehr Dynamik in so eine Konstellation reinzubringen.
Wie oft soll ich die Agentenzufriedenheit messen? Täglich, zweimal am Tag, einmal in der Woche? Was würdest du vorschlagen?
Gute Frage. Auch da würde ich wiederum keine generelle Antwort geben. Denn nur um ein kurzes Beispiel zu nennen, kann ein schnelllebiges Geschäft haben, wie zum Beispiel, wir waren dabei bei großen Telekommunikationsunternehmen, wo wirklich sehr viel Dynamik im täglichen Geschäft drinsteckt. Oder ich habe eben einen langlebigen, was ich damit meine ist, Anfragen kommen rein, ich beantworte sie, Geschäft erledigt und davon habe ich viele am Tag. Und ich habe dann wiederum am anderen Ende der Skala Unternehmen, die wirklich lange Zeit auch brauchen, qualitativ in solche Anfragen einzusteigen, um dann zu schauen, wie beantworte ich diese Fragen am besten. Ich muss recherchieren, ich muss Software debuggen beispielsweise, genau gucken, wo liegen die Fehler etc. Da habe ich ein ganz anderes Profil von Service-Mitarbeiter, der vielleicht sogar ein Entwickler ist oder ja, Anwendungsentwickler oder echter Fachmann in einem spezifischen Feld, eben aber nur ganz wenige Anfragen behandelt. Das ist eine ganz andere Dynamik. Insofern, ja, Kundenzufriedenheit lässt sich an der Qualität tatsächlich auch messen.
Agentenzufriedenheit.
Ja. Entschuldigung, Agentenzufriedenheit. Daran messen, wie zufrieden sind denn die Kunden. Mhm. Das ist ja nicht nur Reaktionszeit, nicht nur, ja, wie lange habe ich gewartet auf ein Ticket, sondern auch, was steht drin, wie kann ich antworten. Wir machen da eine ganz interessante Sache bei Zendesk, indem wir eine Vorhersage treffen, wie zufrieden ein Kunde sein wird. Mhm. Und das wiederum lässt sich rückführen auch auf Agentenebene. Also ich kann quasi die Vorhersage, wie zufrieden ein Kunde sein wird, eben auch runterbrechen auf Agenten. Wie zufrieden oder wie wahrscheinlich ist es, dass Kunden zufrieden aus einer Interaktion herausgehen für einen bestimmten Agenten oder für eine bestimmte Agentengruppe?
Und das ist ja mathematisch total spannend. Das heißt, die Agentenzufriedenheit, ich meine, das ist jetzt auch irgendwie logisch, führt zur Kundenzufriedenheit. Und natürlich ist es wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Agenten happy sind und dass man das Team sozusagen positiv führt. Im Randnotiz, wir planen bei The Art of Customer Service eine Folge zum Thema, wie führt man ein Team gut, was denn Best Practice ist. Das heißt, das Thema Agenten im Mittelpunkt, der Mensch dahinter, kommt in einer der zukünftigen Folgen noch.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten. Und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.